Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Jawohl, da sind wir wieder. Und wenn ich sage wir, dann das Ensemble mit Thomas Wagner. Schönen guten Abend, Thomas.
Hallo, Buschi.
Dann auf dem Chefsessel Timo Schmidtchen.
Guten Abend.
Meiner Wenigkeit. Und wo ist eigentlich der Hund?
Das erste Mal ruhig heute.
Okay, ja, die ist ein bisschen aufgedreht. Also Pebbles irgendwo im Studio unterwegs. Wir legen direkt los, rein in die Themen des heutigen Abends. Es gibt den Buschmann der Woche.
Der Buschmann, der Buschmann, der Buschmann der Woche.
Das können wir kurz und knackig halten, aber ich muss das loswerden. Ist ja schon fast eine Woche her. Aber was die Bayern am vergangenen Dienstag beim 2:1-Erfolg in Paris bei PSG gespielt haben, offensiv als Gesamtheit in den ersten 45 Minuten die besten Bayern, die ich je gesehen habe. Mein ganz persönliches Empfinden. Und veredelt wird dieser Sieg in Paris durch den Umstand, dass Diaz kurz vor der Pause rot sieht. Und sie dann als Kollektiv diesen Sieg verteidigen müssen. Kriegen noch ein Gegentor in der zweiten Halbzeit, aber verteidigen diesen Sieg. Und es stimmen auch die defensiven Abläufe. Es stimmt auch, ja, das Kollektiv im Ganzen, wie sie gemeinsam so einen für sie offensichtlich sehr wichtigen Sieg in Paris holen. Das lag mir auf dem Herzen, vor allem, weil du an meiner Seite sitzt, dass ich das nochmal rausstelle, Thomas. Nein, ich weiß, dass du ja manchmal den, wie ich finde, wichtigen, kritischen Blick auf die Bayern hast. Aber ich wollte das loswerden, weil ich tatsächlich zu Hause auf der Couch gesessen habe und da wirklich saß mit offenem Mund und gesagt habe, wie geil können die eigentlich kicken? Das muss man auch mal sagen, natürlich. Auch wenn man über Langeweile oder sonst was in der Bundesliga spricht.
Naja gut, aber international ist es ja schon so, dass sie da auf Gegner treffen, die auch ähnliche Voraussetzungen haben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe am Dienstag mit ein paar Jungs ein Daydrinking gemacht in Köln. Ich habe das Spiel, ich bin irgendwann eingeschlafen.
Einmal nochmal 18 sein.
Eingeschlafen vorm Spiel, aber ich habe tatsächlich eine lange Zusammenfassung.
Du hast was gemacht?
Ein Daydrinking. Ja, man muss auch mal in der Woche, wir haben ja sonst so wenig Zeit. Und wir können es kurz fassen. Ich möchte mich jetzt auch nicht in wahnsinnigen Lobeshymnen erschöpfen. Da würden die Bayern-Fans noch irritiert von mir werden. Das ist die Benchmark in Europa im Moment. Das ist, so wie sie spielen, die beste Mannschaft in Europa und damit der Top-Favorit auf die Champions League. Auch wenn natürlich da noch ein halbes Jahr dazwischen ist.
Ja, ich wollte das wirklich nur auf das Spiel in Paris, jetzt erstmal ohne Vorhersage und was passiert im März oder April. Das hat mich offensiv vor allem in der ersten Halbzeit.
Ja, aber dann hör doch auch zu, dass ich sage, das ist im Moment das Beste, was es in Europa gibt.
Ja, ist ja gut. Bring bitte nicht direkt wieder so eine Schärfe rein, sonst reden wir mal darüber, was noch so alles sonst so los ist. Ne?
Aber das war dann ja auch klar, dass du nach diesem Spiel, wenn du dann an die alte Försterei musst, dass das ein Brett ist, was du bohren musst. Ne? Und was vielleicht nicht so einfach ist, Kompanie hat dann ja auch den Schritt zurückgemacht und nicht groß rotiert, nur Goretzka reingebracht. Aber das war dann natürlich eine schwere Aufgabe.
Da muss man auch vielleicht mal Union loben, genau. Weil ich finde, dass sie spielerisch wenig Weiterentwicklung haben, aber wie sie gegen die vermeintlich Großen wie Frankfurt, wie Stuttgart und jetzt auch gegen die Bayern spielen, das nötigt dann schon Respekt ab. Das war wirklich richtig unangenehm und ja, es hat ja auch gar nicht viel gefehlt. Übrigens interessanterweise, dieses vermeintliche Lack-Abseits-Tor, ich habe diese Grafik gesehen, aber siehst du, dass der Ansatz da dass der da im Abseits steht. Also ich sehe es wirklich nicht. Und das ist jetzt gar nicht, weil ich den Bayern jetzt irgendwie den Punkt missgönne. Aber ich habe auf das Ding geguckt und habe gedacht, da hat jemand verwechselt, dass die Bayern ja sonst auch immer in Rot und Weiß spielen. Beziehungsweise das hat mir mein Kollege René von RTL gesagt. Also guck mal da drauf. Man sieht es nicht. Ich habe es nicht gesehen.
Aber das war ja, das ist ja die halbautomatische Abseitslinie. Da sieht man es wirklich nicht. Ich habe die Sendung am Samstag gemacht und wir haben gesagt, okay, ganz klar, gleiche Höhe. Ja. Kann kein Abseits sein. Die stehen ja wirklich auf den Millimeter genau. Dann haben wir allerdings von den Schiri-Kollegen ein Foto bekommen, aufgrund dessen sie diese Linie gezogen haben. Und da sieht man, dass das 1,5 Millimeter der Hacke
von Ansa
im Abseits stehen. Okay. Und da wurde dann gesagt, okay, das ist faktisch dann Abseits.
Dann, ja, das ist genau. Ja, das muss ich sagen, da bin ich übrigens jetzt noch was, da bin ich Team Kimmich. Weil wenn ich jetzt höre, ja, wir brauchen doch einen Grenzbereich. Ja, okay, dann sagst du, 10 Millimeter ist der Grenzbereich. Was machst du dann bei 10,5 Millimeter? Also wenn es diese Regel gibt, dann ist selbst 0,1 ist dann leider abseits. Also das hat er ja auch gesagt und das finde ich dann auch richtig.
Ja, ich will jetzt nicht 1:1 das wiederholen, was ich letzte Woche hier gesagt habe. Für mich ist es mit dem VAR tatsächlich mittlerweile so, ich glaube, da sind wir auch ganz beieinander, diese wirklich faktischen Entscheidungen, das ist ganz sicher die Torlinientechnik, jetzt wiederhole ich es doch, und das ist, wenn es denn technisch zuverlässig ist, und das ist eben die Geschichte, aber wenn die Abseitsermittlung technisch zuverlässig ist, dann nehme ich das mit rein, bei allem anderen, Handspiel, Foulspiel, Elfmeter, nicht Elfmeter, bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, lass das den Schiedsrichter auf dem Platz regeln, weil die Auslegung, wann geht er raus, wann wird er rausgeschickt, wann wird er nicht rausgeschickt, wann ist eine klare Fehlentscheidung, wann ist keine klare Fehlentscheidung.
Das Wichtigste wäre, wenn wir es weiter behalten, den VAR, es wurde ja mal eingeführt und da hieß es, wir korrigieren 100%ige Fehlentscheidungen. Ein Beispiel vom Wochenende. Aytekin sieht die Szene vor dem ersten Elfmeter in Gladbach. Ich würde sagen, wenn er es richtig sieht, ist es eher ein Elfmeter als kein Elfmeter. Es ist aber nach der Diktion keine vollkommene Fehlentscheidung, ihn da nicht zu geben. Deshalb darf er eigentlich gar nicht rausgeschickt werden. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass die VAR-Schiedsrichter sagen, guck dir es lieber nochmal an, weil ich hätte es anders entschieden. Kann ich aus menschlicher Sicht verstehen. Aber wo sind wir denn jetzt? Bei 100%? Oder sind wir da drin, dass einer sagt, hey, du hast jetzt nicht gepfiffen, ich hätte es eher
gepfiffen. Aber Thomas, wer bestimmt denn, dass es eine ganz klare Fehlentscheidung.
Ja, aber das war ja mal ursprünglich die Diktion für den VAR.
Aber das ist ja, da ist ja die erste Fehlerquelle.
Ja, das oder
die
erste, ich doch gerade. Ja. Entweder musst du sagen, den VAR wirklich wieder darauf beschränken, dass es eine 100%ige Fehlentscheidung ist.
Ja, aber wer bestimmt das?
Naja.
Wer bestimmt das?
Also zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, der Schiri hat nicht gesehen, dass er an der Hand war, du siehst es
aber
im
Thomas,
Bild.
Da geht's doch schon los. Wenn du das Gefühl hast, der Schiri hat es nicht gesehen.
Ja.
Ich zeige dir jetzt im Speziellen als jemand, der sehr dessen Herz für den HSV schlägt. Ja. Ich zeige dir Szenen aus dem Spiel HSV gegen Köln. Ja. Köln gegen HSV. Ja. Da wirst du bei bestimmten Dingen sagen, glasklare Fehlentscheidung. Ein Köln-Fan wird sagen, das ist doch niemals eine glasklare Fehlentscheidung. Jetzt nur mal als Beispiel. Nicht auf das stattgefundene Spiel bezogen, sondern nur die Ausgangslage. Das ist einfach sau schwierig, weil es eben, der Fußball besteht nur in ganz wenigen Nuancen aus objektivierbaren Situationen. Das ist der ganz entscheidende Punkt, nur in ganz wenigen.
Aber das habe ich doch gerade gesagt. Entweder er ist ganz klar mit der Hand dran, wo es der Schiri nicht gesehen hat, oder es gibt einen klaren Kontakt am Fuß, wo es der Schiri nicht gesehen
aber
hat.
Aber mit der Hand dann dran ist nicht automatisch strafbares Handspiel. Gesagt. Ja, aber wann ist es dann eine glasklare Fehlentscheidung?
Wenn es um die Wahrnehmung geht, der Schiedsrichter hat zum Beispiel auf dem Platz nicht gesehen, dass die Hand am Ball war.
Aber das ist nicht das, was man unter 100%iger Fehlentscheidung
dann
versteht.
Dann würde aber in dem Falle, dass es ein strafbares Handspiel war, der VAR sich melden und würde sagen, lieber Dennis Aytekin, du hast da übersehen, dass da eine Hand dran war.
Da bin ich ja dabei.
Dafür wurde es mal eingeführt. Ja. Oder du hast diesen Zweikampf falsch bewertet, weil der mit dem Fuß dran war. Dafür wurde er mal eingeführt. Jetzt ist es so, dass natürlich auch erfahrene Schiedsrichter in Köln sitzen, die mit Recht vielleicht auch sagen, guck dir das nochmal an, ich hätte es anders entschieden. Das ist dann für mich aber keine hundertprozentige Fehlentscheidung.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Das ist dein Finger da übrigens bei der Frau. Aber das ist ja genau der Punkt. Der eine wird sagen, da gehe ich jetzt rein, weil das ist eine glasklare Fehlentscheidung. Und da sitzt vielleicht sogar im Kölner Keller einer daneben und würde vielleicht sogar sagen, nee, lass mal, das ist keine glasklare Fehlentscheidung. Das meine ich. Da geht es schon los.
Ich finde das Handling so ein bisschen kompliziert, weil auch am Freitagsspiel diese Situation, Handspiel oder nicht, da gab es im TV-Bild kein Bild, wo du sagst, okay, das ist kein Handspiel. Sondern für mich war es klar, dass es ein Elfmeter ist. Dann kommst du Samstag hier hin und dann kriegst du auch die Bilder, die die Schiedsrichter hatten, weil die haben ja noch ein paar Kameras mehr und oder andere aufliegen und dann sehe ich diese Situation und sage, ja, okay, ist kein Handspiel, weil er ihn hier hinkriegt. Mhm. Aber in der einen anderen Situation sieht es anders aus. Und das ist, finde ich, das große Problem, dass die TV-Zuschauer und von den Leuten im Stadion mal ganz ab, die werden überhaupt nicht mitgenommen. Das heißt, es wird einfach entschieden, wir sehen es als TV-Leute nicht und die im Stadion kriegen eine Durchsage und sagen, ja, da sagt der Schiri eine Durchsage, aber das bringt ja auch nicht.
Aber können wir nicht wieder, das ist wirklich eine Frage, die ich mir da wirklich stelle, diese objektivierbaren Messungen, nennen wir es jetzt wirklich mal Messungen, die überlassen wir dann eben in Anführungsstrichen eigentlich der Technik. Und bei den anderen Entscheidungen kommen wir wieder mehr dahin, dass wir den Schiedsrichter als, pass auf, ich habe noch eine Idee. Es kommen ja dann auch immer, machen wir es wie bei den Amerikanern, Challenge oder so. Das, meinetwegen kann man darüber diskutieren. Wie ist es denn eigentlich mit zwei Schiedsrichtern?
Das hab ich hier in der Sendung im letzten Jahr schon gesagt. Die Anforderungen sind so gestiegen, was die laufen müssen. Das ist irre, finde ich wirklich. Ich würde zwei Schiedsrichter auf jeden Fall nehmen, weil ich glaube, es würde das Ganze ein bisschen entlasten. Bin ich vollkommen d'accord mit dir. Und das Zweite, dann darf aber bitte auch, wenn wir den VAR, ich glaube nicht, dass er nochmal abgeschafft wird, aber dann müssen wir auch so Dinge aushalten, wie in der Pokalrunde. Das wird dann vielleicht wieder auch ein bisschen dauern, dass die Schiedsrichter, bis sie dann selber wieder die Hoheit irgendwie ein Stück weit haben. Ne?
Ich nehme uns alle da übrigens auch nicht raus. Ne? Ja. Also ich mir ging es in der Pokalrunde zum einen so, dass ich ja gedacht habe, es gäbe ein VAR, beziehungsweise ich habe nicht gedacht, es gibt ein VAR, aber ich wollte auch wieder eine Entscheidung vom VAR.
Du warst schon so konditioniert.
Ja, genau, eine Korrektur im Grunde. Ich habe aber mittlerweile den Eindruck, jetzt hört man es ja auch, hört man ja nicht nur von Polanski und Kwasniok, man hört es ja von immer mehr Trainern, dass sie sagen, so wie er zumindest jetzt umgesetzt wird, passt es nicht. Dass die Aufregung immer dann größer ist, wenn du der vermeintlich Benachteiligte bist, das gilt für Trainer natürlich noch mehr als für Fans. Das liegt ja in der Natur der Sache. Aber was meine größte Sorge bei der Geschichte ist wirklich, ich meine zu registrieren, nicht bei Aytekin jetzt, der ist da sogar noch souverän mit umgegangen, hat übrigens auch hinterher gesagt, so wirklich glücklich und zufrieden nach Hause gegangen
kann
ist
er
nach
nicht.
Dem Spiel nicht. So.
Naja, aber kurz dazwischen, ich finde, Dennis Aytekin sagt in diesem Interview, dass er den Elfmeter zum 3-1 beim Stand von 0-0 nicht geben würde. Aber das habe ich in der Form jetzt auch noch
nicht. Muss ich sagen, ist auch keine gute Aussage.
Nein, das darf ja nicht sein.
Also das ist A, kein Elfmeter und B, darf das natürlich nicht sein.
Genau, weil sonst wird uns immer das Gegenteil erzählt. Genau. Das ist unabhängig.
Ich glaube, was er machen wollte, dass er gesagt hat, es war ein harter Elfmeter, aber vielleicht wollte er sogar sagen, in der Summe der ganzen Spielführung war das jemand, den ich da gegeben habe. Ja. So habe ich ihn dann fast interpretiert. Was ich, und ich möchte auch jetzt nicht, dass wir immer nur über den VAR reden. Was ich schwierig finde, und das zum Schluss, dieses Standbild. Du fährst immer wieder auf dieses Bild. Das sieht nach 3 Minuten auf Standbild gucken, sieht die Situation ganz anders aus, als es im Live-Spiel war. Und das ist für mich auch eins der entscheidenden Faktoren, dass man sagt, der Schiedsrichter hat es bewertet, wie der Zweikampf da war. Und wenn du dann 5-mal drauf guckst, dann siehst du vielleicht noch irgendeine Berührung. Und das macht das Spiel kaputt. Da wäre ich auch dabei.
Ja. Also, und deshalb, ne, abschließend die objektivierbaren Dinge. Ja. Und ansonsten den Schiedsrichtern wieder ihren Job lassen, ihnen die Verantwortung übergeben, weil das vielleicht noch, das meine ich schon registriert zu haben, weil du auch sagst, ja, sie werden vorsichtshalber nochmal rausgeschickt, guck dir das nochmal an. Das macht ja was mit einem, dass man sich dann vielleicht wirklich darauf verlässt. Und ich glaube, das tut der ganzen Dynamik des Sports und dieses Spiels nicht gut. Da würde ich nochmal drüber nachdenken. Zurückgenommen, du, komplett wird er nicht.
Du sagst ja die faktischen Sachen und da gehört dann ja auch abseits.
Das
dazu.
Meine ich ja.
Genau,
wenn das objektivierbar ist, also wenn diese Linie stimmt.
Ich habe sie, Thomas, zumindest mal geschickt, das Foto. Kannst du ja gleich mal anschauen.
Ja.
Einfach nur noch so für den Hintergrund.
Ja.
Genau, da haben wir ja trotzdem noch Diskussionen, weil dann sagst du, okay, der 0,1.
Da frag mich jetzt ich nochmal, Timo, da bin ich US-Sport geprägt. Dann möchte ich mich einfach blind darauf verlassen können. Keine Ahnung, wie die das technisch umsetzen. Das stimmt. Dann lasse ich auch keine Diskussion mehr zu, ob es 3 Millimeter, 5 Millimeter, 1,2 Zentimeter. Wenn es glaubhaft und alle sich darauf einigen, das ist die Linie, die zählt und die ist technisch korrekt und dann ist die Entscheidung so, dann bin ich auch bei Kimmich, wo machen wir sonst, wo ziehen wir die
aber
Linie?
Aber jetzt haben wir schon wieder 12 Minuten über den Videobeweis geredet.
Ja, aber ich glaube, das beschäftigt viele Leute.
Aber wir kommen ja nicht weiter.
Ja, genau, wie machen wir denn dann weiter? Nicht. Wenn wir jetzt nicht mehr über VAR, was ist das nächste Thema? Hast du noch was? Oder sind wir fertig?
Dann sind wir eigentlich durch. Also, Der Ablauf, da stand nur VAR drin. Okay.
Was ist das Nächste? Willst du noch ein bisschen was über Bayern bei Union Berlin oder haben wir das als typischen Punktverlust, der irgendwann oder zwei Punktverluste?
Ja, das ist ja für die Bayern, für die Meisterschaft nicht. Vielleicht haben sie davon geträumt, jedes Spiel in der Saison zu gewinnen. Das werden sie jetzt damit nicht schaffen, aber Respekt vor Union. Ja. Und die größte Zirkusnummer ist ja das Tor von Diaz. Also ich weiß nicht, das gibt, glaube ich, 10,0 bei Nadja Comaneci. Also das ist schon Körperbeherrschung vom Allerfeinsten.
Weißt du den X-Goal-Wert bei der Aktion?
Muss ja sehr niedrig gewesen sein. Genau, ich habe ja die Sendung gemacht, und da ist man dann in solchen Themen, 6,5 war es, und ich habe dann die Kollegen von Opta gefragt.
6,5%, also 0, genau,
ob's da die Möglichkeit gibt, das herauszufinden, ob das das unwahrscheinlichste Tor in dieser Saison war oder in diesem Jahr. Und da haben sie gesagt, Querfeld vergangene Saison, diesen Schuss aus 40 Metern, der hatte 0,5 oder sowas. Und an diesem Spieltag war nämlich auch das wahrscheinlichste Tor ever eigentlich, als Schick auf der Linie noch seinen Fuß reingehalten hat. Das war 99,5. Okay. Aber da wählt man ja auch häufig dann für angemacht, dass man diese Expected Goals-Werte, ich finde die gar nicht so schlecht, nutzt.
Ja,
ist das Tor war auf jeden Fall, also egal wie der Wert war, es war ein klassischer Diaz, finde ich, weil ein paar Minuten danach hat er eine Chance, die hätte Veggie mit der Hacke reingemacht, also alleine vorm Tor, und den schiebt er halt wieder 3 Meter daneben.
Ja. Der Veggie hätte nur als Abwehrspieler mit der Hacke reingemacht, wäre ein Eigentor gewesen. Ja.
Er hätte ihn reingemacht.
Grätschen konnte ich und kopfballstark war ich auch, also Tore habe ich gemacht.
Okay.
Ja. Aber lass uns doch mal vielleicht über die vermeintlichen Verfolger oder den vermeintlichen Verfolger reden.
Das ist nämlich das Thema, weil die Bayern spielen nur 1-1 und die Verfolger holen nichts auf.
Und Borussia Dortmund, das Spiel habe ich über 90 Minuten geguckt. Ich finde, für Dortmund war das schon jetzt auch ein harter Block mit 7 Spielen, 6 davon auswärts. Also man soll die jetzt nicht bedauern, aber diese Reiserei, das ist dann schon irgendwas. Und ich finde, dass Borussia Dortmund das die erste halbe Stunde exzellent gemacht hat. Also die haben dem HSV gar keine Luft zum Atmen gelassen. Hatten aber auch nicht die großen Torchancen. Und dann, wenn du 1-0 führst, dann musst du eigentlich mit der spielerischen Klasse von Borussia Dortmund das Ganze zumachen. Ich habe mich natürlich gefreut, weil der HSV hat sich gewehrt mit allem, was er hatte. Also die Atmosphäre, ich habe eben mit Hansi noch geschrieben, der hat auch gesagt, im Stadion, das war unglaublich. Als wenn dieses Ganze, alle in Hamburg haben darauf gewartet, jetzt kommen endlich wieder die großen Jungs. Samstag 15.30 Uhr sind zum Spielen in der Stadt. Und dass dann Königsdorfer das Ding macht, das ist natürlich einfach geil.
Wie hast du es zum Start gesehen, dass Paulsen dann gespielt hat? Weil das war ja wirklich immer so das Thema. Glatzel hast du, glaube ich, hier schon häufig gefordert.
Darf ich?
Du, also natürlich, Sendung. Komm rein.
Es ist Wolf-Fuß-Sendung. Wo ich so schmunzelte, Königsdörfer ist ja von der Bank gekommen. Und ich habe ja Thomas Wagner im Kopf. Meinem Kopf ist sehr viel Thomas Wagner. Und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, Polzin, bitte bring jetzt den Glatzel und nicht den Königsdörfer. Der Wagner, der macht dich fertig. Wenn die jetzt hier verlieren und sich keine Chance mehr erarbeiten und wenn die Bälle da oben reinhauen und keiner den Kopf mal dahin hält und Kopfballtor macht und der Glatzel spielt. Und dann macht der Königsdörfer das per Kopf.
Und das macht er übrigens sensationell, wie hoch der in der Luft steht. Das muss man auch mal sagen. Ja. Gegen Schlotterbeck und Schan. Er hat ja Glatzel auch für seine Verhältnisse sogar relativ früh gebracht. Der hat ja noch eine gute Chance. Es geht also auch mit beiden um dieses Ding ab. Du weißt, ich liebe Polzin, aber das ist eine Personalie, die verstehe ich nicht so ganz. Aber
die vielleicht gar nicht in erster Linie vom Trainer kommt, sondern vielleicht vom Club, die für Glatzel noch Geld haben wollen.
Mag alles sein. Ja. Ich habe Paulsen gesehen. Alle sagen ja, Paulsen ist wichtig als Anführer, aber der war natürlich vorne auch lange alleine auf Flur. Da war nichts viel zu holen. Du hast auch gemerkt, so körperlich für 90 Minuten reicht das noch nicht. Dann bringt der Königsdorfer, das kann ich sogar verstehen, mal von der Bank. Ich würde mir bei einem Heimspiel einfach tatsächlich mal Glatzel wünschen und nicht nur, weil ich ihn mag, sondern weil einfach kopfballstark ist, weil er den Ball auch mal festmachen kann. Und das ist in einem Heimspiel auch mal erlaubt. Du kannst nicht immer nur Pressing spielen, wenn Gegner kommen, die auf deine Augen
gucken. Aber was war mit nur Flanken auch, ne? Also wenn du
nachher flog ja eine Flanke nach
Genau, aber rein. In den Spielen davor ja auch. Ich meine, die haben Statistiken, wo du sagst, ey, die schießen die ganzen Dinger da rein. Und dann hast du halt mit Königsdörfer eher einen schwachen Kopfballspieler, auch wenn er das Tor macht. Also.
Was ich ganz gut finde bei Polzin, dass er zum Beispiel Capaldo zum Verteidiger umgeschult hat und was Remberg spielt, da habe ich ja zuerst gedacht, die beiden im zentralen Mittelfeld, habe ich ja immer den Spruch gesagt, die können die Party meiner Tochter als Türsteher bewachen, aber was der Remberg da mit einem guten, spielstarken Mann wie Lokonga oder Vieira wegarbeitet, Respekt.
Aber wir waren ja bei den Verfolgern von Bayern. Was war?
Das sind wir noch nicht, das kann man sagen.
Nein, da bist du ja auch realistisch. Nee. Es geht um den Klassenerhalt, um nichts anderes für den HSV. Und so ganz unten raus sind sie auch noch nicht.
Mit Gottes Punkt. Willen.
Aber was war los mit Borussia Dortmund so ab der 35. Minute? Das war so ein bisschen das, was wir in Augsburg gesehen haben, was wir in der ersten Halbzeit gegen den ersten FC Köln gesehen haben. City nehme ich raus. Ich habe letzte Woche hier gesagt, also da ja, können die Dortmunder was machen. Manchester City ist nicht mehr so wie vor 3-4 Jahren. Da war Dortmund chancenlos, fertig, Ende aus. Aber in der Liga, ich bleib dabei, über weite Strecken fehlt mir da so ein bisschen Esprit im Offensivspiel.
Ja, also wir sind uns ja einig, Kovac hat sich stabilisiert. Ich glaube, über Mentalität brauchen wir auch nicht reden. Das war ein richtig guter Auftritt von der Einstellung her. Aber tatsächlich haben sie im Moment, ich finde, Guirassy strahlt nicht die Gefahr aus.
Adeyemi.
Na, auch nicht. Und sie waren jetzt im Zentrum auch nicht so, dass ich sage, okay, da kam jetzt ein überraschender Steckpass nach dem anderen oder mal ein Solo. Das ist jetzt vielleicht dann am Ende noch, ja, sollen wir sagen, die Königsdisziplin, ich weiß es nicht. Kovac-Mannschaften kommen ja immer aus einer guten Disziplin, aus einer guten Balance, aus einem Zweikampfverhalten. Alles gut. Ich weiß es nicht, war es jetzt am Ende ein Mangel an Kreativität? War es, dass die hinten raus dann gedacht hast, wir verwalten das? Und bei 1-0 kannst du das nie in der Bundesliga. Was würdest du sagen? Würdest du sagen, es ist jemand, wenn Brandt durchgehend in guter Brandform wäre, wäre der ja so ein Spieler, der das könnte?
Ich bin ja schon seit Jahren ratlos bei Borussia Dortmund. Das, was ich sonst immer beklagt habe, dass du die Uhr danach stellen kannst, wann sie anfangen, dusselige Spiele zu verlieren, ist ja jetzt bis Mitte November nicht eingetreten. Nee, das genau. Muss man mal ganz klipp und klar sagen. Und ich akzeptiere auch vollkommen diesen Spruch, sie gewinnen jetzt Spiele, die sie in den Jahren zuvor zumindest nicht gewonnen haben, teilweise sogar verloren haben. Da bin ich absolut dabei. Und natürlich ist diese Stabilität, das haben wir auch hier schon 100-mal besprochen, erstmal ja die Grundstruktur, die du brauchst, um da oben mitzuspielen. Wenn ich aber eben den Schritt weitergehe, und da gucken ja immer alle drauf, können die ein wirklicher Bayern-Verfolger sein? Und dann gucke ich mir das, muss ich jetzt mal sagen, spielerisch momentan an. Und da habe ich das eine Spiel 90 Minuten begleiten dürfen in Augsburg, habe mir große Teile vom Köln-Spiel angeguckt und habe mir das jetzt in Hamburg in der Zusammenfassung nochmal angeguckt. Da muss ich sagen, erwarte ich dann von einem Contender, der um den Titel mitspielt, tatsächlich spielerisch mehr. Das zählt vor allem dann, wenn eben kein Sieg am Ende steht. Wenn du 1-0 gewinnst, habe ich meine Klappe zu halten. Fertig, Ende aus. Aber du hast es selbst gesagt, in der Bundesliga, wenn du immer so an der Klippe wandelst, immer nur 1-0, 2-1 vorne bist, dann geht's eben irgendwann schief. Und da.
Aber ist das vielleicht nicht auch der Unterschied zwischen Bayern und Dortmund? Nicht nur im direkten Duell, wo ich finde, dass Dortmund eine gute zweite Super Hälfte gespielt hat. Genau. Ja. Und wo man auch spielerische Dinge gesehen hat, dass eben die Bayern so ein Spiel dann in der Regel, und selbst die nicht immer, wie wir jetzt am Samstag gesehen haben, halt gewinnen und Dortmund kassiert dann alle drei oder vier Spiele nochmal den Ausgleich und das hat ganz am Ende dann noch was mit Qualität zu tun. Ist halt einfach
so. Ja, also ich meine, da sind wir uns ja auch einig, du wirst ja auch nicht müde, darauf hinzuweisen, die Bayern haben einfach nochmal andere Möglichkeiten als jeder andere Bundesligist und da ist dann der Kader in der Spitze eben breiter. Ich liebe diesen Ausdruck, aber die haben mehr Top-Leute als Borussia Dortmund auf dem.
Spielen jetzt das nächste Spiel gegen Stuttgart.
Übrigens, eins möchte ich noch glaube, ganz
das,
kurz
das
sagen.
Wird ein interessantes Spiel, weil Stuttgart gerade auch so im Aufwind ist, wieder spielerisch. Da kommt's
darf ich noch eins nur anfügen, weil damit es auch nicht sagt, dass ich auf meinen Club nicht mal kritisch drauf schaue. Ich fand das tatsächlich scheiße, dass es da einen Teil von HSV-Fans gab, die Schlotterbeck ausgepfiffen haben. Ich meine, der Fuß sah aus, wie der Stollen von Torunariga da war und der Schlotterbeck ist auch nicht dafür bekannt. Nee. Vor allem, es war beim Stand von 0-0, da wollte Dortmund noch nach vorne spielen und dann zu pfeifen, weil der 5 Minuten behandelt wird, da muss ich ehrlich sagen, da wünsche ich mir dann, das finde ich eine Unart in allen Stadien, fand ich aber in dem Fall auch einfach ein bisschen Kopf einschalten, wird mir ganz gut gefallen.
Ja, Schnitt. Sehr gut.
Kann man nicht, wie gesagt, wenn die Emotionen hochkochen, viele kriegen ja gar nichts mit, die pfeifen einfach, weil sie denken,
ja, aber die ganze Zeit ist ja genauso lächerlich, wie dass der Cucurella ständig ausgepfiffen wird.
Das ist so unangenehm.
So peinlich.
Lass uns
kann
das
ich
sein.
Wirklich, ja.
Ja. Also einigen wir uns drauf, dass viele wahrscheinlich die Wert auf Spannung in der Fußball-Bundesliga legen, dann am Samstag gedacht haben, Union führt gegen Bayern, Dortmund führt in Hamburg. Na, vielleicht.
Weißt du, wie ich es da mache? Wie der legendäre Werner Lorand.
Ja, und dann kommt es eben auch so. Ne? Die Bayern gleichen noch aus. Der HSV macht den Ausgleich gegen Borussia Dortmund. Ich glaube einfach nicht, und da sind wir uns ja auch einig hier, ne? Es wird nicht den Kampf um die deutsche Meisterschaft werden. Aber du hast schon gesagt, die dahinter, das direkte Duell Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart, das wird wirklich sehr interessant, weil der VfB auch nicht immer glanzvoll, aber in der Liga jetzt wieder in der Spur ist. Ich muss übrigens auch an der Stelle nochmal sagen, finde das schon geil, was Sebastian Hoeneß da veranstaltet beim VfB Stuttgart. Lass uns alle nicht vergessen, in welcher Situation der den Club übernommen hat, was dann gekommen ist. Und jetzt auch in dieser Saison wieder nach vielen Abgängen, die performen wieder, die sind wieder oben mit dran. Also kann ich nur sagen,
haben gut.
Sagst du Chapeau, sagst du jetzt?
Ja. Nee, das. Also ich fand, das war gestern Nachmittag. Ich habe das gesehen, Stuttgart gegen Augsburg.
Tolles Spiel.
Es war ein gutes Fußballspiel.
Das Beste der Augsburger seit langer Zeit.
Absolut, muss man auch sagen. Die haben gut gespielt und haben das Spiel auch unglücklich verloren. Aber Stuttgart auch so am Ende von jetzt auch so ein paar englischen Wochen, weil in der Europa League läuft sie auswärts zum Beispiel noch nicht so, aber Feyenoord war auch wichtig. Und man darf ja nicht vergessen, Woltemade und Mio, die beiden besten Offensivkräfte der letzten Saison sind weg. So. Ne? Das ist schon stark, was der VfB spielt.
Ja. El Kunus ist echt ein guter Ersatz, finde ich.
Definitiv. Und dann merkst du auch, dass die jungen Spieler, die jetzt letztes Jahr so ein bisschen reingeworfen wurden und sowas, dass die kommen. Ne? Also es ist schon gut. Und Sebastian Hoeneß ist sicherlich eine der heißesten Aktien auf dem deutschen
Markt. Ja, und vor allem, du musst ja, also ich weiß nicht, ob ihr auf sowas auch so achtet. Ich habe auch in Stuttgart einen Freitagabend schon gesessen und dann guckst du mal so auf die Bank, siehst, wer da so auf der Bank sitzt. Und in dem Fall waren es, glaube ich, als wir übertragen haben, Führig, Leveling, das waren so Shootingstars vor 2 Jahren, ne, wo du gesagt hast, Nationalmannschaft, ja, engeres Umfeld Fußball-Nationalmannschaft. Die setzt er dann, obwohl er die angesprochenen Leute verloren hat, weil er eine Idee vom Fußballspiel hat, weil er gute neue Jungs drin hat, die setzt er auf die Bank. Dann kommen die wieder. Und dann funktionieren die wieder. Chris Führig. Ich finde das sehr, Thiago Thomas.
Man muss aber auch dann mal.
Die haben natürlich eine Form der
Latein. Wohlgemut.
Ja.
Also, was der einkauft. Gutes Auge.
Ja. Nach also, Krösche.
Ja, das ist, ne, für mich. Und der ist immer noch underrated gefühlt. Also der macht einen richtig guten Job.
Ja, also das macht richtig Spaß. Ganz kurz noch, wenn wir bei dem Spiel sind. FC Augsburg. Jetzt haben sie die beiden Spiele gegen Dortmund zu Hause. In Stuttgart verloren, stehen so gerade noch überm Strich. Hast du jetzt, du blickst ja immer auf die Entwicklung beim FCA, hast du jetzt ein bisschen eine Entwicklung gesehen? Defensiv war sie da gegen Dortmund, auf jeden Fall. Jetzt in Stuttgart auch offensiv ein anderer Auftritt?
Definitiv. Eigentlich beim Stande vom 2-2 ist ja gestern noch die Riesenchance zum 3-2 da. Für meine Begriffe.
Essende, ne? Den muss er machen.
Also für meine Begriffe war das beste Spiel gestern von Augsburg. Ob man jetzt von der Entwicklung in der Offensive sprechen kann, weiß ich nicht.
Na, dafür braucht's mehr Spiele.
Ganz genau. Und ich denke, so ein Ding wie zu Hause gegen Bochum, das war natürlich schon im Pokal etwas, was sie auch im Mark erschüttert hat. Sie spielen jetzt gegen den HSV, das ist eminent wichtig. Und dann, weil danach kommen, glaube ich, schon wieder Leverkusen und Frankfurt und sowas. Also die Situation ist natürlich schwierig. Und wenn du im Abstiegskampf mal drin bist, dann auf spielerische Entwicklung zu hoffen. Aber das darf man übrigens auch nicht vergessen. Ich finde, dass der FCA eine richtig gute Bundesliga-Mannschaft hat. Das ist ein stabiler Trupp mit richtig guten Spielern. Und einfach so einen Rieder mal zu verpflichten, da musst du auch ein bisschen Pulver haben.
Ja, ne? Aber das meinte ich ja immer. Also soll man an dieser Stelle schon deine Telefonnummer einblenden, dass der Sandro Wagner, den Thomas Wagner mal anrufen kann, weil ich würde mir das so wünschen, weil du bist wirklich ein Fußballfachmann. Und Sandro Wagner ist auch ein Fußballverrückter und sicherlich auch ein Fußballfachmann. Ich würde mir das so wünschen, dass ihr euch mal hinsetzt, meinetwegen beim Daydrinking oder so, dass ihr euch mal hinsetzt und einfach nur über Fußball sprecht und vielleicht so 1-2 Dinge ausräumt. Ich glaube, er fühlt sich von dir ein bisschen hart behandelt und der hat ja dir nichts getan. Ich glaube, er hat einfach.
Ich habe mit ihm überhaupt noch nie.
Ich glaube, er hat eine Art, die dich manchmal stört. Ich glaube, das könnte ein sehr fruchtbares Gespräch werden. Blenden Sie bitte jetzt, Timo, blenden mal bitte.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass es ihn unbedingt interessieren würde, mit mir darüber zu reden. Aber sollte es mal die Gelegenheit machen, würde ich es sehr, sehr gerne machen. Und es ging mir tatsächlich, wir wollen das auch gar nicht zu vertiefen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe einen guten Fußball gespielt. Es ging mir um ein paar Sachen, die ich persönlich nicht glücklich fand, dem, was gesprochen wurde, nach nicht so guten Leistungen. Aber ich habe überhaupt kein persönliches Befinden.
Weil ich glaube, das wäre, also so ein Format.
Außerdem haben wir ja beide einen guten Namen, ne? Das muss man
so
auch mal
nein,
sagen.
Und ich glaube auch tatsächlich, das scheint jetzt, wenn man dich gehört hat und wenn man weiß, wie er tickt, dann würde man denken, oh Gott, das gibt Mord und Totschlag. Nein, das glaube ich übrigens tatsächlich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Deshalb werde ich da dran arbeiten und vielleicht schicke ich ihm einfach so deine Telefonnummer. Ja, okay, oder doch öffentlich, vielleicht noch für andere, die sich mal bei dir melden wollen. Ja,
sehr gerne.
Nein, machen wir natürlich nicht. Timo, wie machen wir weiter?
Wir haben mehrere Möglichkeiten.
Wann müssen wir denn in die Werbung gehen?
Wenn ich Bescheid gebe.
Okay.
Wir könnten über das rheinische Derby sprechen oder den Schmiedchen der Woche oder in die Werbung gehen. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Ihr wisst gar nicht, wen ich gewählt habe.
Nee, deshalb ist ja die Frage, möchtest du ausgiebig über den Schmiedchen der Woche danach
sprechen? Nee, aber es ist so ein Ding, was wir so 3-4 Minuten machen können. Also würden wir den jetzt vorziehen.
Schmiedchen der Woche.
Christian Günther.
Weil er Freibier für die Fans.
Ja, das denkst du jetzt wieder, ne? Nee, weil der 441 Spiele für Freiburg, okay, Rekordspieler, das ist natürlich eine großartige Geschichte. Aber viel größer finde ich, was das für ein Profi ist. Also was das für ein Mensch in diesem Geschäft geblieben ist. Der hatte eine schwere Unterarmverletzung. Ich glaube, im 2023 hat er echt Probleme gehabt, kommt so zurück, ist als Kapitän kein Lautsprecher, hat dann mal kurz auch in der Nationalmannschaft mitgespielt. Grundsympathischer Fußballprofi. Den würde ich gern mal beim Daydrinking treffen.
Übrigens dazu, ja. Ich habe mal beim Kollegen Patrick Wasserzee bei Sky 90 vor der WM in Katar habe ich gesagt, der fährt mit zur WM. Da hat er gesagt, wenn das stimmt, kriege ich von ihm so einen 6er-Pack guten badischen Wein. So, und er ist mitgefahren. Also lieber Christian, wenn wir uns bei der Europa League sehen, ne? Ich warte.
Ich glaube auch
guten wirklich. Von Fritz Keller.
Mit dem macht das Spaß. Und das ist
ein ganz geiler Typ.
Ja, glaube ich tatsächlich so. Der verkörpert so die Urtugenden, ne?
Genau. Und der hat ja, wenn du dir das mal, der kommt ja irgendwie ganz tief aus dem Schwarzwald. Was der für eine Ochsentour hatte, immer dahin zu fahren, seine Familie, ihn immer dahin gefahren. So ein Spieler, der sich so viel erarbeitet hat, ohne Allüren. Jetzt auch, du hast es richtig gesagt, nach dieser schweren Verletzung ist er ja auch nicht mehr unangefochten auf der linken Seite. Irgendwie so ein bisschen Sharing. Und dann sagt er so, wie stolz er ist, dass er jemanden wie Andreas Zeyer abgelöst hat. Nein. Einer der großen Finke-Zeit und sowas. Das passt irgendwie alles gut zusammen. Und ich finde, das zeigt übrigens auch, dass ein Spieler auch bei einem Verein bleiben kann und damit eine Legende wird und nicht unbedingt zu einem anderen, größeren, in Anführungszeichen, ja, Verein muss.
Ist eine Argumentation, die ich immer schon gebracht habe. So gerade übrigens als Ruhrpott-Junge, ich das oft bei Dortmunder Spielern gedacht, ne, dass die mal bleiben könnten, weil sie da auch genug Kohle verdienen. Warum muss es dann noch wieder woanders sein? Aber ich glaube, Christian Günther personifiziert perfekt das, was sicherlich auch in Zügen mittlerweile anders ist als noch vor 10 Jahren, aber das, was Freiburg immer ausgemacht hat. Ich glaube, es gibt so Figuren, die das wirklich symbolisieren und da, glaube ich, ist Christian Günther so mit das beste Beispiel, was man
findet. Definitiv. Kann. Und sogar Vincenzo Grifo hat gestern Wein getrunken, hat eine Ausnahme gemacht.
Und Vincenzo Grifo hat nach dem Spiel gesagt, er hat nicht das Talent wie Messi. Ja, genau so, aber ich finde Gesicht der Bundesliga, obwohl man ihn gar nicht so, obwohl er gar nicht so sichtbar ist und das ist...
Ja. Und damit haben wir den Schmidtchen der Woche behandelt. Machen gleich weiter mit der Auflösung der Frage, ist es vielleicht auch für Thomas Wagner denkbar, beim Daydrinking mal von Kölsch auf Wein zu wechseln? Ja. Ich denke ja. Ob es wirklich so ist, erfahren wir gleich.
Daydrinking gefällt dir, ne?
Im Fernsehen und sagt, was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
So, auch wenn wir eine Weile beim Video Assistant Referee und sonst wo hängen geblieben sind, beim Videobeweis, Themenvielfalt ist heute unsere Geschichte und deshalb geben wir jetzt ein bisschen Gas. Ganz schnell Klärung der Frage, Wein statt Kölsch beim Daydrinking denkbar?
Auf jeden Fall.
Okay, haben wir das geklärt und machen weiter mit Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Das war die Jobsicherung für Eugen Polanski. Alles andere wäre doch jetzt eigenartig, ne?
Ja, jetzt hat er 3 Spiele am Stück gewonnen. Es war das, wonach alle sich gesehnt haben. Natürlich haben sie jetzt auch noch ein wichtiges Spiel in Heidenheim, aber du siehst ja, mit den 2 Siegen ist der ganz große Druck unten mal weg. Ich finde, er hat ihnen einen guten Matchplan mit an die Hand gegeben. Er hat gesagt, wir lassen die jetzt mal kommen. Das haben sich die Kölner mit guten Leistungen auch verdient. Und ich habe viele im Nachgang gehört, die gesagt haben, ja, Gladbach war da auch nichts. Das Spiel mussten wir nicht verlieren. Das sehe ich ein bisschen anders, weil das war so ein Spiel, das war jetzt nicht hochklassig. Dem FC ist jetzt nicht so viel nach vorne eingefallen, Gladbach auch nicht. Aber diese Gier, die Gladbach in einzelnen Situationen hatten, und da ist für mich dieser Kopfball von Rocco Reitz vorm 1-0, wie der sich da durchsetzt, dann war das natürlich Pech, dass Sanders Schuss abgefälscht war. Und deshalb war es hinten raus für mich ein verdienter Sieg. Gladbach war galliger und das war ja das, was man dieser Mannschaft lange auch so ein bisschen abgesprochen hat. Auch die Fans sind jetzt wieder voll im Boot. Dieser Derby-Sieg hat...
Ja, und auch als Reiz dann ausgewechselt wurde, hast du gesehen, was da los war, wie die sich alle...
Die waren ja völlig... Ja. Das war ja der größte Fehler, mit Seoane in die Saison zu gehen, weil er die Menschen nicht emotionalisiert hat, obwohl er kein schlechter Trainer ist. Das ist jetzt geschehen. Ich glaube, dass Gladbach, wenn jetzt auch Kleindienst zurückkommt, Hack zurückkommt, Honorar tut ihnen schon gut, das wird einen Mittelfeldplatz geben. Im Pokal sind sie auch noch dabei und Polanski, das passt einfach.
Pass auf, es gab einen Ich hätte jetzt fast gesagt Paris-Moment, weil ich so begeistert war von den Bayern in Paris. Das 3-0 für Borussia Mönchengladbach. Der Pass von Honorat.
Boah, großartig.
Du kannst einen Ball in der Situation, das sieht dann, wenn es funktioniert, so wunderbar einfach aus. Tabakovic macht den dann, glaube ich, rein. Aus vollem Lauf, genau zwischen Torhüter und Abwehrspieler dahin,
wie
dass du ihn
wie im Zirkel
so
gemacht.
Und in den Lauf, nicht in den Rücken, nicht auf den, nicht direkt auf den Fuß, sondern in den Lauf, dass aber der Torwart nicht rankommen kann und der Verteidiger nicht.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Absolut. Und man muss auch mal sagen, weil wir das ja hier thematisiert hatten, und da bin ich jetzt auch mal, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, es wurde ja alles auf Roland Wirkus abgeladen. Da gab es sicher auch Probleme in der Außendarstellung. Aber Tabakovic, 6 Tore, den hat der übrigens geholt, oder auch seine Scouts mit was auch immer. Also da muss man schon auch manchmal in der Bewertung auch mal einfließen lassen.
Ja, vor allem, du hast schon angesprochen, Hack kommt dann irgendwann wieder, Kleindienst kommt wieder. Und jetzt ist aber Tabakovic der funktioniert. Du hast angesprochen, mit 6 Hütten. Neuhaus ist plötzlich wieder eine ganz wichtige Figur bei Borussia Mönchengladbach. Das hättest du mal vor ein paar Wochen jemandem
erzählen. Da siehst du auch mal, wie der Fußball spielt. Der musste ja zur zweiten Mannschaft, hat da mit Polanski ein enges Verhältnis aufgebaut und jetzt spielt der guten Fußball. Engelhardt, auch ein guter Transfer, wie ich finde. Ja. Funktioniert auch gut. Ja. Sander zurückzuziehen ist von Polanski ein gutes Ding, macht das hinten stabiler, Mentalitätsspieler.
Dix kommt auch immer besser rein. Ja,
definitiv. Ja. Gladbach raus aus dem Abstiegskampf.
Raus ist übrigens ja auch Paul Simonis.
Oh, guter Übergang.
Ja, ja, gut, das finde ich jetzt
das sind die
platt.
Billigen. Ja, das ist
aber,
das sind meine
aber
Liebsten.
Ich habe ich musste seinen Eltern versprechen, dass ich ein bisschen pfleglich mit ihm umgehe. Also von daher alles gut. Ja, Simonis kann jetzt keinen überraschen. Ich glaube nach wie vor, dass es in Wolfsburg ganz andere Probleme als den Trainerposten gibt. Ich glaube immer noch, dass es so ist, dass es jedem Trainer der Welt schwerfällt, in Wolfsburg eine Teamchemie hinzubekommen, dass du das Gefühl hast, da ist eine Mannschaft, die hat richtig Bock hier zu kicken, die hauen sich richtig, das gab's mal, aber gefühlt ist das schon wieder sehr lange her. Du hast immer den Eindruck, dass damit tue ich denen jetzt fürchterlich Unrecht wahrscheinlich, aber man hat oft so ein bisschen den Eindruck, ja, ist halt so, kann man nichts machen.
Also da ist ja die Schieflage Wahnsinn. Die träumen von Europa.
Ja.
Der zweite Mann, der Keeper Müller, sagt, wir sind überhaupt gar keine Mannschaft. Die wissen bis
Musst
heute
du dir mal vorstellen.
Nicht, ja, die wissen bis heute nicht, wie sie das Spiel in Hamburg gewonnen haben bei 3-25 Schüssen. Dann sähe es ja noch dramatischer aus. Irgendwie tut mir der Trainer fast leid. Der kommt mit viel Idealismus dahin, ist Pokalsieger mit den Eagles Go Ahead geworden in Holland. Und dann muss man ja auch wirklich mal hinterfragen. Christiansen angetreten, der Sportchef. Mit
Wer
ganz
geht als Nächster?
Ich glaube auch, hat sehr viele Dänen reingeholt. Dänen haben ja normal immer eine gute Mentalität. Der Transfer von Christian Eriksen, das war mal ein Weltstar, aber was das jetzt diesem Kader bringen sollte, weiß keiner so richtig. Shinzi Lords, der bei den Fans ein riesen Standing eigentlich hat, hat man auch das Gefühl, was hat der jetzt für Akzente? Wen hast du außer Arnold noch, wo du sagst, der lebt auch für diesen Club? Also ganz ehrlich, für das, was Wolfsburg an Grauheit im Moment ausstrahlt, muss ich auch vor wem mal fragen, lohnt sich das noch als Imageträger?
Ja, das ist genau der Punkt, über den ich mir schon seit geraumer Zeit Gedanken mache. Wie lange guckt sich ein strauchelnder Konzern, einen strauchelnden Bundesligisten an, wo ordentlich Kohle reinfließt? Ne? Ja. Ah, die Community.
Den müssen wir auch mal wieder mitnehmen da rein.
Was denkt ihr, wer wird Nachfolger?
Genau.
Haltet ihr Magert für eine Option? Ich habe ja heute gelesen, Urs Fischer wäre ein Kandidat. Der steht natürlich für eine sehr disziplinierte Spielweise.
Die würde denen gut tun vielleicht.
Ja, und auch Tim Walter, habe ich jetzt gelesen, wäre eventuell ein Thema, weil der eine Mannschaft emotionalisieren kann. Und dann wird ja als Sportdirektor, und da musst du dir auch mal überlegen, da wird Jörg Schmadtke gehandelt, der wird Wohlgemuth vom VfB gehandelt. Da weiß ich jetzt nicht, ob man da nicht ein bisschen zu ambitioniert träumt. Warum soll der von Stuttgart jetzt nach Wolfsburg gehen? Das ist ja auch kein taumelnder Traditionsverein.
Nein.
Sondern das ist ein Verein, wie du sagst, der hatte mal, oder ein Club eines Konzerns, der hatte mal Erfolge und da standen die mit Spielern für De Bruyne auch für oder Grafitsch für tollen Fußball, Misimovic. Aber das ist ja nun wirklich, eigentlich würde ich immer noch sagen, zu stark, um abzusteigen, aber das sind auch andere Vereine schon mal hängen geblieben.
Ja, ich muss noch auf eins eingehen, was ich gerade gelesen habe. da ist schon was Wahres dran, weil jemand gesagt hat, ich hätte ein schlechtes Beispiel gebracht, dass ich nicht verstehe, wenn Spieler nicht zur Legende werden wollen bei einem Verein. Natürlich hat es in Dortmund, hat gerade jemand geschrieben, hat es in Dortmund diese Beispiele gegeben, Roman Weidenfeller, Michael Zorc, DD kann man da sicherlich dazu zählen, was der Kollege auch aufgeschrieben hatte. Das ist mir schon klar. Ich kann jetzt auch die Beispiele nennen, wo ich das so überlege. Ich habe das bei Mario Götze zum Beispiel gedacht. Als der zu Bayern München gegangen ist, habe ich gesagt, ey Junge, du wirst auch ein paar Millionchen bei Borussia Dortmund verdienen. Da bist du gefühlt richtig groß geworden. Da lieben die Menschen dich. Der war mir durch den Kopf gegangen. Aber
danke. Marco Reus zum Beispiel, ne?
Ist genau, dann, auch lange da gewesen.
Das ist ein anderes Beispiel.
Genau, also lieben Dank. So mag ich das dann, wenn Leute sagen, hey, denk nochmal drüber nach. Die habe ich gar nicht auf dem Zeiger gehabt.
Und wenn wir bei Vereinstreue sind, der Wagner der Woche.
Wie abgesprochen.
Das ist eine gute Überleitung. Mhm.
Der Wagner der Woche.
Bernhard Dietz.
Ennert.
Siebter Ehrenspielführer des DFB. Der letzte, der noch gefehlt hat, der einen Titel hochgehalten hat. Fritz Walter. 54, Uwe Seeler, der Einzige, er war Vize-Weltmeister und uns Uwe. Franz Beckenbauer, 72, 74, Jürgen Klinsmann, 96, Philipp Lahm, 2014. Ne? Und jetzt wird endlich der Europameister von 80 gewürdigt.
Mit Bernd Schuster und dem jungen Lothar Matthäus. Ne?
Ganz genau. Und das ist ja für die Jüngeren. Er hat fast alle Spiele beim MSV Duisburg bestritten. Er war bei Schalke 04. Er ist der Spieler mit den meisten Bundesliga-Niederlagen, weil er hat über 400 Spiele ja gemacht. Er hat mal als Abwehrspieler einen Viererpack gegen die Bayern geschnürt. Ist unfassbar torgefährlich gewesen. Ja. Er hat einen Schnitt, glaube ich, von 0,15.
Aber jetzt sag noch das Allerwichtigste. Jetzt sag noch zu Ennert Dietz das Allerwichtigste. Ein unfassbarer Mensch.
Das wäre jetzt das Nächste gewesen. Also ein überragender Typ. Und wie ist er eigentlich damals als Kapitän? Du musst mal vorstellen, der MSV Duisburg stellte damals den Kapitän. Jupp Derwall war Bundestrainer. Häuptling Silberlocker hat man ihn genannt mit seinem wallenden Schopf. Und wen die alles in der Truppe hatten. Toni Schumacher auf dem Sprung zum Weltklasse-Keeper. Uli Stielicke, Real Madrid. Karl-Heinz Förster, Weltklasse-Verteidiger im Mittelfeld. Matthäus Magath, Bernd Schuster, der blonde Engel mit seinem einzigen Turnier für Deutschland. Klaus Allofs hat vorhin die Holländer alleine erschossen. Horst Rubech mit dem Kopfball. Manny Kals, der beste Rechtsverteidiger.
Drei Stück, ne? Drei Stück, ne? Allofs in dem Spiel.
Genau. Und Rubech zwei im Finale gegen Belgien. Und dann hat er gesagt, für all diese Hochbegabten, und Karl-Heinz Rummenigge war ja auch noch dabei, Europas Fußballer des Jahres. Und es gab ja die Kölner
Fraktion.
Waren
das die Belgier mit Keulemans?
Ja, klar. So? Genau. Mit Gerrit, ja. Mit Jean-Marie Pfaff.
Überragende Mannschaft.
Naja. Rancon, ja. Mommens.
Ah, das ist schön Fußballhistorie hier in der Glanzparade.
Und dann hat Jupp Derwall gesagt, für all diese Hochbegabten, es gab ja auch so durchaus kleine Krüppchen, die Kölner gegen die Bayern und dann war der HSV noch stark und sowas. Dafür brauche ich einen, der das alles zusammenhält. Und das war Bernhard Dietz, der ganz bescheiden gefragt hat. Ich habe ihn vor 4 Wochen in Duisburg gesehen, habe ich gesagt, ey, du wirst Ehrenspiel führen. Und er so, ja, ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe.
Immer so Wahnsinn. Bescheiden.
Ja. So ein toller Typ, auch als Trainer später. Also, Glückwunsch, Ennert.
Ja,
richtig geil.
Wann habe ich den häufiger erlebt? Er war Trainer in Bochum auch, beim VfL Bochum, damals in der zweiten.
Und beim ASC Schöppingen.
Ich habe ihn in Bochum häufiger erlebt. Jedes Mal habe ich nach den Interviews zum langen Abend der DFL, der bald übrigens gerade in Argentinien, habe ich immer gesagt, der Dietz, der ist fantastisch. War immer ein Riesentyp und du hast gerade alles wunderbar, ohne jeden Fehler ausgeführt. Ganz, ganz wichtig für die 80er Europameistermannschaft, die nämlich nicht ganz koscher untereinander war immer.
Das war nicht ganz
großes einfach, Kino. Genau. Sehr schöner Wagner der Woche. Du musst ja heute ein bisschen früher los, aber jetzt noch nicht. Ne? Wir haben noch.
Sollen wir die Videotexttafel machen?
Ja, wenn wir jetzt so schwelgen, dann können
wir.
Ach Gott, jetzt müssen wir wieder erraten.
Ich darf ja um 55 heute schon weg, sonst schaffe ich es nicht
mehr. Ja, das erkläre ich dann, wenn du weg bist.
Morgen ist ja Karneval und sowas. Ne?
Dann bitte die Rubrik. So, Videotextseite. Komm.
Nein, da kommt ja erst so ein.
Ach so.
So.
So. Ach, weißt du noch damals?
Ach, so. Queen Elizabeth, ach Gott, wann ist die an die Macht gekommen? Klaus Fischer im Porträt.
Okay, das ist das Tor des Jahrzehnts von Klaus Fischer.
Fallrückzieher gegen die Schweiz.
Genau, gegen die Schweiz in Stuttgart. Und das müsste
stark, wie er das rausbekommt.
Grün-Weiß-Dankersen, zweimal Meister im Handball geworden. Heute GWD Minden. Das ist 70er Jahre,
100%.
70er Jahre, genau.
Da unten gibt es ja auch noch Schlaghose, wenn richtig und solche Hinweise.
Das ist alles egal.
Ja, Apple II, was ist das? Ist das geil.
Kino Star Wars.
Ja, Djibouti, endlich unabhängig. Ich würde sagen, es waren nicht 78 und 79, ich sage, es ist das Jahr 1977. Würde ich fast sagen, lieber Buschi.
Warte, ich lass mich mal ganz kurz.
Buschi kann es halt daher wissen, weil das Studio 54 in New York eröffnet wurde. Und da
weißt du, wo ich gerade suche? Ich überlege die ganze Zeit, Djibouti. Wann ist Queen Elizabeth an die Macht gekommen?
Kleine Anekdote,
Königin
während
geworden.
Er noch denkt. Michael Leopold, unser geschätzter Kollege, hat mal Franz Beckenbauer gefragt, Franz, wie war das denn damals im Studio 54? Ja, was? Michi hat irgendwie so gesagt, am Ende war es eine Diskothek. Da wollten ja alle rein, ne?
Klaus Fischer im Porträt. Ja, das hat mit dem Tor des Jahres auf, das ist 100% Deutschland-Schweiz.
Ja, das ist richtig.
Genau. Und es ist jetzt nur noch die Frage, wann ist das, genau. Wann das
Duell ist. Dankersen war eine Handballmacht. Damals genau. Duelle immer in Deutschland mit dem VfL Gummersbach. Es war immer große Rivalität. 77 ist gut, glaube ich.
Und ich glaube, dass, Klaus Fischer hat 78 einen schweren Schien- und Wadenbeinbruch gehabt oder 79. 72 war noch der Bundesliga-Skandal, da war er gesperrt 77. Für die Nationalmannschaft. 77. Ich sage 77.
Ja, ist richtig.
Ich
sagen. 77.
Und damit gehen wieder 1000 Euro in irgendeinen richtigen Becher. Ja, fantastisch, wie ihr das rausgefunden habt. Genau, es handelt sich um den 16. November 77. Klaus Fischer habe ich heute gelesen. Übrigens auch Europameister im Eisstockschießen
genau.
Gewesen.
Das und kommt aus der Glasbrenner Stadt Zwiesel und hat früher...
Das wussten die Leute nie, dass der aus dem Bayerischen kommt. Ja. Und man hat es immer so ein bisschen gehört. Mhm. Und die Leute haben immer gedacht, was ist das, Schalke?
Hat ja auch bei Fischer? 60 erst gespielt.
Genau.
Und dann ist er wissen jetzt Leute, und lebt jetzt immer noch im Ruhrgebiet.
Viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer wissen wahrscheinlich gar nicht, wer Klaus Fischer ist, aber da kann ich nochmal nur sagen, ja. Dieses
die
Tor gegen
nicht, die Schweiz,
dieser Fallrückzieher ist die Mutter aller Fallrückzieher.
Oder der beim Drama von Sevilla 82 im Halbfinale, in der Verlängerung in die Franzosen.
Ja. Aber das vom Tor...
Rubeck springt rein und dann liegt er quer in der Luft wieder,
Horst. Aber das vom Tor her... Die Mutter der Fallrückzieher.
Ja, aber der hat ja so viele Fallrückzieher.
Ja, aber der gegen die Schweiz.
Ja, aber der gegen die Schweiz, der liegt halt besonders hoch
genau.
In der Luft. Ja, aber der hat ja selbst bei einem Traditionsspiel irgendwann, da war der 50, da hat er das Ding noch gemacht. Kannst du im Deutschen Fußballmuseum auch in so ein Ding reinlegen, dann hast du genau, wie der dann in der Luft lag. Das haben die nachgearbeitet.
Ja, gut, da habe ich auch von dir schon Sachen
Nein,
gesehen.
Nein, nochmal, ich war ein Vierer, ein böser deutscher Verteidiger. Das war ganz okay, aber du brauchst mich nicht mit Kabinettstückchen hier in Verbindung zu bringen.
Super, vielen Dank. Ich sehe, dass ihr diese Rubrik mögt.
Die Nationalmannschaft noch schnell.
Nationalmannschaft.
Ja. Möchte ich Thomas noch kurz zuhören, bevor er dann wieder los muss.
Ja. Also, Moment,
wer an so vielen Fronten gefordert ist, der darf auch mal ein bisschen früher aus so einer Sendung raus. Irgendeine Überraschung bei der Berufung? Alle sagen, wo ist Angelo Stiller?
Ja, würde jetzt im ersten Moment auch sagen, wundert mich ein bisschen, weil er jetzt eigentlich beim VfB für mich keine erkennbaren Leistungseinbrüche hat. Dass du zum Beispiel in der zweiten Reihe sagst, Robin Koch, der war die letzten Wochen, im Moment stabilisiert er sich wieder so ein bisschen, aber dass er Mittelstädt jetzt anscheinend aussortiert hat, das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich habe auch nie verstanden, dass er immer so gesetzt war. Aber ich finde das Spiel im Moment jetzt auch nicht so schlecht.
Ja.
Außer im direkten Duell mit Raum. Stiller, ich habe so das Gefühl, wirklich, ich weiß nichts, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es nur sportliche
Gründe
sind.
Aber er hat es dann doch jetzt, war es heute gut verargumentiert, dass er gesagt hat, beim letzten Lehrgang war Stiller dabei, hat nicht gespielt. Ihm waren zu viele Sechser.
Da waren
viel
fünf, defensiv vier.
Genau. Ja, okay.
Aber ich hätte
also ich sehe Stiller auf jeden Fall auch in der Nationalmannschaft, weil ich finde es
ein die Frage ist ja schon spannend. Ne? Also ich weiß, dass ich hier immer für Felix Metscher argumentiere, weil ich den wirklich für einen sehr, sehr guten Sechser halte. Dann haben wir mit Pavlovic jemanden, der beim Club wie Bayern München eine sehr gute Rolle spielt. Dann hast du, so wurde es heute, glaube ich, auch geschrieben, die offensiveren Varianten auf der Sechs.
Goretzka. Und Metscher ist für mich die... offensiver
aber da sage ich zum Beispiel, und das war jetzt vielleicht eine Vermutung, ich finde, dass Stiller ja ein Anforderungsprofil hat, das richtig stark ist. Der ist defensiv gut und der kann ja wirklich einen richtig guten Pass spielen. Ist ja ein anderer Typ als zum Beispiel Goretzka, den man in seiner besten Zeit für einen Box-to-Box-Spieler par excellence gehalten hat. Ich finde in dem Vergleich, ich würde Stiller mitnehmen in meinem Kader, aber die Frage ist ja immer, wie gehst du als Spieler damit um, wenn du mit Ambitionen zur Nationalmannschaft kommst? Spielst gar nicht. Ich weiß, der wird jetzt keiner sein, der da irgendwie schlechte Stimmung macht, aber vielleicht achtet Nagelsmann auch darauf und holt dann lieber einen mit, der sagt, der ist zufrieden, wenn er im Kader ist. Ich weiß es nicht. Also das ist ein schöner
Punkt und damit bin ich bei Said El Mala. Ist das vielleicht die bessere Variante eines Leroy Sané, wenn du einen Spieler brauchst, der in einigen Momenten, wenn du ein Spiel drehen musst, wenn du mit Schnelligkeit über den Flügel kommen musst, alles Attribute, die Sané natürlich auch erfüllt, wenn du den von vornherein klar punktuell brauchst und du guckst, jetzt will er ja erstmal gucken, wie kommt der da klar bei der Nationalmannschaft, aber du nimmst den mit zur WM, ich gehe jetzt mal ganz weit. Und der ist kreuzglücklich, dass er dabei ist, hat unfassbares Talent und ist mit dieser Rolle von vornherein einverstanden, was ihn vielleicht genau in dem Punkt von einem Leroy Sané unterscheiden könnte?
Also wenn jetzt die Weltmeisterschaft wäre im Moment, dann würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen, weil er, auch wenn er reinkommt, glaube ich, irgendwas hat, das hast du ja an seinen Toren gesehen, womit keiner rechnet. Ich finde auch die Diskussion, ist es zu früh, ist es zu spät, würde ich mir gar nicht stellen. Messi hat früh Nationalmannschaft gespielt, in Deutschland Schweinsteiger.
Lamine Yamal.
Ja, genau. Also wenn du klar in der Birne bist, dann kannst du das auch machen. Die Frage wird sein, was macht dieser Hype mit dem Jungen? Das ist das Erste. Und die zweite Frage, die ich hier auch vor 3 Wochen schon mal gestellt habe, der war ja für viele ein bisschen unbekanntes Wesen. Der hat dritte Liga gespielt, bei allem Respekt. Ich liebe die dritte Liga, aber da guckt ein Bundesliga-Verteidiger nicht hin. Und du hast es in Dortmund gesehen, Schlotterbeck, der ihm einmal angezeigt hat, Junge, ich weiß genau, was du vorhast. Das heißt, die Abwehrspieler werden den jetzt auch besser studieren. Und dann ist halt die Frage, bleibt er so klar, arbeitet er weiter nach hinten? Und Kwasniok hat ja schon gezeigt, dass er nicht bereit ist. Der hat jetzt keinen Welpenschutz, das finde ich auch richtig. Also wenn er nicht gut spielt wie in Gladbach, dann kann er auch raus.
Ja, und wenn er Nationalspieler sein will, muss er damit
ganz
umgehen
genau
können.
Also deshalb einfach klar gesagt, hält er die Form ansatzweise dieser ersten 10 Spiele, würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen, weil du hast mich nach Leroy Sané gefragt. Ich finde, es ist ein wunderbarer Spieler mit all seinen Anlagen. Aber wir reden jetzt auch nicht mehr über einen 24-Jährigen, der Leistungsschwankungen hat, sondern wir reden über einen 30-Jährigen, der bei allen Weltklasse-Clubs gespielt hat, der auch immer mal wieder für Weltklasse-Leistungen gut war. Aber ist das jemand, wo du sagst, den nehme ich jetzt mit und das ist für mich ein Faktor? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass er noch mal so konstant abliefert, wie vielleicht in seiner ersten Zeit bei Manchester City und am Ende bei Schalke.
Sonst irgendwelche Dinge?
Raogo wird heute noch nachnominiert, weil Amiri verletzt ist.
Also das, ja, ist ja auch eine Geschichte, ne? Das Jahrhunderttalent von Schalke 04 mit vielen Verletzungen blüht jetzt in Leipzig auf.
Er ist 19.
Jetzt, ne? Ja, er kriegt jetzt die Nominierung. Auch da, ich habe ja bei Karl und Elmala gesagt, Leute, lass uns Galama machen. Das heißt aber nicht automatisch im Gegenzug, dass ich sage, die dürfen auf keinen Fall mal in die Nationalmannschaft berufen werden. Sie dürfen nur nicht so hochgejazzt werden, dass wir junge Leute, die mit, du sagst auch gerade, ja, der ist erst 19, nochmal, in anderen Ländern, in anderen Sportarten wird gesagt, wenn der gut genug ist, dann hat der in der Nationalmannschaft zu spielen. Jetzt müssen wir halt erstmal nur mal rausfinden, wie gehen die damit um, wie entwickeln die sich jetzt weiter, weil ist ja noch ein bisschen zur WM. Es sind halt nur nicht mehr so viele Spiele.
Nee, und das ist ja genau das, was, glaube ich, ein bisschen das Problem ist, weil eigentlich hat Julian Nagelsmann ja schon gedacht, er wäre zu dem Zeitpunkt jetzt schon qualifiziert und er hätte so ein Gerüst und dieses Gerüst haben wir im Moment halt leider nicht und das, glaube ich, macht es ein bisschen schwieriger und wenn du jetzt mal nach vorne guckst, haben wir einen, wo du das Gefühl hast, der garantiert dir jetzt Tore, weißt du auch nicht, ne, also das sind schon noch viele Fragezeichen, muss man ehrlich sagen.
Ich will dich nicht rausschmeißen, Thomas. Ich weiß aber, dass du zur Bahn musst, weil vielfältige Aufgaben auf dich warten.
Ganz genau. Dann das ist aber das einzige Mal noch dieses Jahr.
Das ist auch die einzige Fernsehsendung, wo der Protagonist hier
einfach... Ja, wir haben ja noch zwei.
Ne? Eigentlich müssten wir wieder die Wetten-Das-Musik einspielen, oder?
Ja, ganz genau.
Lass dich eben abkabeln. Genau. Toi, toi, toi.
Vielen Dank.
Elfter, ich weiß, was auf dich zukommt.
Ja, aber erst Nachmittag.
Hab Gnade mit den anderen.
Wir sehen uns übernächste Woche. Ne? Tschüss.
Ciao.
So, ihr werdet schon abgekabelt. Gut so.
Ja, ich nehme die Community natürlich mit.
Aber war das nicht wieder sensationell, wenn man ihn dann auch dabei hat? Da kannst du ja gar nicht mitreden, dass wir so schnell bei Klaus Fischer wussten, wo wir das einzuordnen haben. Das war schon, und er ist da natürlich wirklich ein Wahnsinn. Ne?
Das ist Wahnsinn. Also, ich meine, ich habe früher auch diese ganzen Bücher gelesen, um mich zu bilden, weil bei Napoleon war ich auch noch nicht geboren, aber sollte auch wissen, wer das war. Dann liest man so ein bisschen nach, aber was ihr da, oder was gerade Veggie auf dem Kasten hat, unfassbar. Ja.
Was möchtest du denn jetzt noch besprechen?
Ich muss erst mal gucken, wie man das hier so macht. Es ist mir unleidlich, möchte ich behaupten. Es ist eine ganz andere Situation.
Aber da sage ich dir jetzt mal was. Das ist so der Moment, da glaube ich, auch wenn bei euch in der Familie das alles nicht so hochgehängt wird, das ist so ein Moment, da sind auch die Eltern, glaube ich, stolz.
Ja, tatsächlich. Nein.
Doch, wenn du jetzt da sitzt, also quasi...
Auf deinem Platz.
Ja, nein, du bist jetzt für mich der Wolf Fuß am heutigen Abend.
Nee, lass uns aber persönliche Sachen rauslassen, ja, weil ich möchte darüber sprechen, du machst jetzt ja auch vermehrt zweite Liga in der Original-Sky-Konferenz.
Ja.
Was hast du zuletzt gemacht da?
Oh, das ist schon eine Weile her, weil ich jetzt irgendwie eine Zwangspause bekomme. Ich weiß noch nicht genau, warum, ob ich was gemacht habe oder nein, keine Ahnung. Das letzte Spiel, was ich gemacht habe, war KSC gegen Schalke, die Niederlage der Schalker in Karlsruhe. Da haben die Leute sich ja schon alle wieder beömmelt, weil ich just am Montag vorher gesagt habe, Schalke steigt auf. Und Eider Daus, die Schalker machen gegen Elversberg genau das, warum ich sage, dass sie aufsteigen. Sie bezwingen die vielleicht spielstärkste Mannschaft der zweiten Fußball-Bundesliga, ist nämlich Elversberg.
Dreckig.
Zu null.
1-0.
Zu null. Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Der Defensivverbund des FC Schalke 04 sucht seinesgleichen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Da hat Muslic wirklich einen Riesenjob gemacht. Und auf mich wirkt das jetzt eben so, dass man mittlerweile sagen kann, das ist nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, wie sagt man das, wenn das so ein Gott, wie heißt das denn?
Ja, weiß ich auch nicht.
Was man ganz kurz hat und dann verpufft. Wie nennt man das?
Liebe.
Na, ich hoffe ganz ehrlich, dass du das auch mal anders erfahren wirst. Ja,
erfahre.
Also nicht wie so eine Sternschnuppe oder so, sondern das ist ganz einfach, das haben die konstant gefressen. Die gesamte
Ein
Mannschaft.
Geistesblitz.
Ja, nee, auch kein Geistesblitz. Vielleicht bin ich bis nächste Woche so weit, dass mir wieder einfällt, was ich sagen wollte. Aber das ist nicht nur temporär, das scheint mir wirklich manifest zu sein bei Schalke. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt kann man sagen, oh, Elversberg, aber die letzten Spiele geht das nicht mehr so gut. Die sind für mich die nächste positive Überraschung insgesamt bisher in dieser Saison. Und dann, Paderborn. Ich weiß, du möchtest über Paderborn sprechen. Yes. Mein Nein letzte Woche hat einige ganz schön aufgeregt, natürlich Paderborn-Fans. Ich glaube nicht, dass die aufsteigen. Wenn ich dir jetzt sage, was ich glaube, wer neben Schalke aufsteigt, dann brichst du wahrscheinlich zusammen. Aber ich bleibe. Nein, ich bleibe bei meinem Tipp von vor der Saison. Auch wenn es da einige Rückschläge gegeben hat. Ich glaube an Hannover 96. Ich glaube, dass diese Mannschaft mit den besten Fußball spielt in der zweiten Liga.
Haben jetzt gegen Darmstadt verloren.
2-3 verloren.
Genau, und ich habe Darmstadt im Pokal gemacht. Mhm. Und ich glaube, die reden auch noch ein Wörtchen.
Ja, am Ende wird es ja wieder so sein, Timo, und das ist ja das Schöne. Alle, wenn es nicht die Clubs sind, die wir jetzt auf die Liste nehmen, sind hinterher so, ja, ihr habt ja auch keine Ahnung, es sind ja die und die aufgestiegen. Ja, wenn man das dann weiß, wer aufgestiegen ist, dann kann man ganz schlau daherreden. Das Geile ist, die zweite Liga wird, da kommt Hertha noch mit oben ran, ganz sicher, die sind stabil jetzt unter Leitl. Der erste FC Kaiserslautern ist nicht abzuschreiben. Vielleicht der KSC, die haben wirklich auch, ja, ich weiß, jetzt die haben in Bielefeld ordentlich einen
auf den Zack. Aber in Ostwestfalen haben schon ganz andere verloren.
Ja, aber nochmal, dann nimmst du halt die jetzt oben stehen, Paderborn, Elversberg, Schalke, Kaiserslautern, die Hertha, Darmstadt und. Und dann hast du am Ende wieder eine richtig geile zweite Fußball-Bundesliga und damit ist wieder jeden Samstag, jeden Sonntag die Original-Sky-Konferenz richtig geil.
Eintagsfliege kam aus.
Eintagsfliege, danke schön.
Ja, das sind die
Landsäge. Eintagsfliege, danke Leute. Das ja, manchmal, Wahnsinn. Kennt ihr das, wenn man so eine, also manche sagen, ich habe dauerhaft Blockaden, aber das war jetzt so eine temporäre Blockade. Ich bin nicht drauf gekommen, Eintagsfliege.
Bei mir war es auch eine Eintagsfliege, hier am Tisch zu sein.
Das hat
mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, Alex Geißler ist in der Regie, der kann mit den Leuten sprechen, dass sie in die Werbung gehen. Das wäre großartig. Wäre cool, wenn jetzt so ein bisschen leichte Musik reinkommen könnte.
Da sitzt wieder die Bagage. Guck sie dir an.
Und jetzt zählen die in die Werbung oder ich gehe da hin und zähle
die
Werbung.
Mach mal die Sendung zu. Tschüss. Tschüss. Ach. Mach nicht zu, Mann.
Schönen Abend. Ich muss jetzt da hin und zählen. Du bist nur ein reines Glück für mich. 110
Klasse.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.